zurück von Monitor des deutschen Horts des Investigativjournalismus vielleicht jetzt in die USA. Einmal im Jahr veranstaltet dort die Organisation Investigative Reporters and Editors eine Konferenz, auf der sich die wichtigsten und einflussreichsten Enthüllungsjournalisten des Landes treffen. In Panels und bei Networking-Events spricht man darüber, welche Themen im Land momentan besonders brisant sind und darüber, wie sich der Investigativjournalismus verändert. Für uns beobachtet Janosch Delke die Konferenz. Ich fragte ihn vor der Sendung in einer Konferenzpause, was denn die großen Themen des Investigativjournalismus auf der IRE in diesem Jahr seien.
Also eins der ganz großen zentralen Themen, um die es in diesem Jahr geht, das sind die Unruhen in Ferguson und Baltimore und vor allem die Frage, wie darüber berichtet wurde. Ich habe mich darüber mit Jeremy Kohler unterhalten. Kohler ist Investigativjournalist und er arbeitet seit 17 Jahren als Reporter beim St. Louis Dispatch. Das ist die Tageszeitung in St. Louis, das heißt also genau dem Landkreis im Bundesstaat Missouri, in dem auch die Stadt Ferguson liegt. Wir erinnern uns, Ferguson war im vergangenen August weltweit in den Schlagzeilen, nachdem ein 18-jähriger Schwarzer erschossen wurde von einem weißen Polizisten und Unruhen in der ganzen Stadt ausgebrochen sind. Und Kohler hat mir erzählt, dass er selbst nur rund 3 Kilometer von Ferguson entfernt wohnt. Da habe ich ihn gefragt, inwieweit sich jetzt seine Arbeit für ihn als Lokalreporter dort auch verändert hat.
We have a team of reporters that's working on nothing but these types of stories right now. And it's as a result of Ferguson and the issues that were illuminated afterward.
Ja, sie haben mittlerweile ein ganzes Team von Reportern aufgestellt, sagt Kohler, die sich ausschließlich mit dem Thema Polizeigewalt beschäftigen. Und er sagt, eine weitere Lehre, die sie aus Ferguson gezogen haben, ist, dass sie auch die Art und Weise verändert haben, wie sie recherchieren und wie sie berichten.
I think we've really started to pay attention to what's happening at the very basic interaction between people on the street and the police a lot more than we ever did. And I think that that's changed our focus in how we cover policing.
Mittlerweile wird beim St. Louis Post-Dispatch zum Beispiel viel mehr darauf geachtet, wie die Polizei mit der Bevölkerung umgeht.
Aber nun ist es ja bei Ferguson ja kein Einzelfall. Leider im April diesen Jahres hielten ja auch tagelang Proteste die Stadt Baltimore im Atem, nachdem ein 25-Jähriger von einem Polizisten erschossen wurde. Ist das ein generelles Thema auf der Konferenz?
Ja, das ist ein generelles Thema und ich würde sagen, das ist auch ein sehr großes und zentrales Thema hier. Ich habe darüber gesprochen mit Nicole Hannah-Jones. Das ist eine Reporterin, die seit vielen, vielen Jahren als Investigativjournalistin zu dem Thema recherchiert. Sie war lange Reporterin bei der Rechercheplattform ProPublica und jetzt seit einigen Monaten ist sie Reporterin beim Magazin der New York Times. Und was sie mir gesagt hat, ist, dass sie es momentan als die größte Herausforderung sieht, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die das Thema jetzt gerade in den Medien hat.
So I think some of the challenges are, how do we keep the story going? What's been interesting is everyone is talking about policing in black communities, but these types of issues have been happening in black communities forever and they have been largely ignored. So how do we continue to cover them? How do we get beyond just saying that this is an issue of police brutality and talk more about the structural issues that are leading up to it?
Ja, also was Nicole Hannah-Jones vom New York Times Magazine sagt, ist, dass die Probleme, die diesen Unruhen hier im Land zugrunde liegen, schon sehr lange existieren. Also unter anderem die schlechte Behandlung von vielen Schwarzen durch die Polizei in den USA. Aber lange wurde darüber einfach nicht berichtet. Und Hannah-Jones sagt, dass man auch andere Phänomene im Land untersuchen muss, um eben das zu verstehen. Ein ganz gutes Beispiel für eine solche Geschichte ist ein langer Artikel, den sie selbst veröffentlicht hat, damals noch bei ProPublica. Der Titel der Geschichte war Segregation Now. Dafür hat sie ein Jahr lang in einem Schulbezirk in Alabama recherchiert. Und diese Geschichte zeigt, wie es für viele junge Schwarze in den USA immer schwieriger wird, den sozialen Aufstieg zu schaffen.
So I kind of am constantly looking at different ways to write about racial segregation and school segregation. To me, those are the core issues. It is the broader structural inequalities and not saying, are these cops bad or good?
Man muss sich also anschauen, wie beispielsweise das Schulsystem im Land Auswirkungen auf die Chancenungleichheit hat, sagt sie. Und durch solche Recherchen ist es dann auch möglich zu zeigen, welche strukturelle Ungleichheiten in den USA existiert.
Beschäftigt man sich eigentlich auch mit den Techniken des Investigativjournalismus? Also wie man zum Beispiel effizient recherchiert oder vielleicht unentdeckt angesichts immer stärkerer Überwachung?
Das tut man mit Sicherheit. Es war auch Seymour Hersh, war tatsächlich selber hier, der ja als Investigativjournalist gerade im Gespräch war.
Ja, wegen der Tötung von Osama Bin Laden.
Ganz genau. Und er hat auf einem Panel eben zu seinen Arbeitstechniken Auskunft gegeben. Es war jetzt nicht so viel. Er sagt selber, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber er sagte, er ist sowas wie ein Relikt, ein Dinosaurier. Er hat selber kein Facebook, kein Twitter und so weiter. Deshalb hat er, glaube ich, viele der Diskussionen auch gar nicht so mitbekommen. Aber er hält an seinem Standpunkt fest, dass seine Recherchen zu der Tötung von Osama bin Laden korrekt sind und dass da einiges zu dem Zeitpunkt bewusst falsch berichtet wurde.
Aber das ist ja interessant, also dass ein so gestandener Journalist auf, ich sag mal, moderne Hilfsmittel verzichtet. War dennoch Datenjournalismus überhaupt ein Thema?
Also Datenjournalismus ist ein Thema, jetzt wahrscheinlich nicht für Seymour Hersh oder nicht so direkt, aber für alle anderen Journalisten, die hier sind. Also diese Rolle, die jetzt Daten für den Investigativjournalismus spielen, das ist nach wie vor etwas, worüber man sich quasi ständig unterhält. Und oft fällt es Außenstehenden ja erstmal schwer, sich unter dem Begriff Datenjournalismus was vorzustellen. Also es geht da nicht primär darum, Daten in Schaubildern aufzubereiten oder darzustellen, sondern vielmehr meint Datenjournalismus, dass Journalisten diese riesigen Datenberge, die wir in diesem Zeitalter haben, also sagen wir zum Beispiel den Mietspiegel eines bestimmten Stadtteils oder sonst was, durchforsten, und sobald Journalisten in diesen Datenmengen Unregelmäßigkeiten finden, schauen sie genauer hin, verfolgen diese Spuren weiter und finden dann eben manchmal Geschichten, von denen sie sonst so nie erfahren hätten. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist eine Geschichte, die hier in den USA im Miami Herald umgesetzt wurde. Das ist eine Serie, die hieß Innocence Lost. Und zwar war den Reportern dort aufgefallen, dass sie immer wieder über den Tod von Kindern berichten mussten, obwohl diese Kinder bereits in einem staatlichen Programm für Kinder in Problemfamilien betreut wurden, das sie eigentlich schützen sollte. Und dann wollten sie genauer wissen, was da dahinter steckt.
For our series, the data was crucial, because if you are trying to show that a state policy was dangerous to children, you have to prove it. And the way that we proved it was we took the state's own statistics.
Das ist Carol Marvin Miller, sie ist Investigativreporterin bei Miami Herald und war unter anderem für die Serie verantwortlich. Insgesamt 3-mal musste die Zeitung vor Gericht ziehen, hat sie mir erzählt, bis der Staat Florida dann die Daten über die Todesfälle der Kinder herausgerückt hat. Und Carol Marvin Miller sagt, dass sie ohne diese Daten die Investigation so gar nicht hätten durchführen können.
Now we could have said that, but without the statistics to back it up, it would not have been effective.
Das heißt, sie hätten zwar über die Einzelfälle der gestorbenen Kinder berichten können, aber ohne die Daten wäre das tatsächliche Ausmaß nicht klar geworden.
The data are the bones that hold these stories together. They are important because they provide the structure, they prove your thesis. But without the narrative, without the individual stories, you don't have the skin and the muscle and the connective tissue.
Die Daten, sagt Carol Marvin Miller vom Miami Herald, sind quasi sowas wie das Rückgrat, auf der ihre investigative Serie aufgebaut hat. Und in einem zweiten Schritt haben sie dann persönliche Geschichten gesucht und diese Geschichten erzählt. Und diese Geschichten haben dann klar gemacht, welche persönlichen Schicksale hinter den Daten stecken.
I'm an investigative reporter from Costa Rica.
Ja, und über die Vorteile von Datenjournalismus habe ich mich auch mit Jana Sanini unterhalten. Sanini stammt aus Costa Rica ursprünglich und man kann sagen, dass sie wohl eine der bekanntesten Datenjournalistinnen weltweit ist. Sie hat jahrzehntelang als Investigativjournalistin gearbeitet, hat zahlreiche Skandale aufgedeckt, hat Politiker zu Fall gebracht, wurde quasi mit allen wichtigen Journalistenpreisen ausgezeichnet, die es in Lateinamerika gibt, und mittlerweile ist sie Professorin für Datenjournalismus an der Columbia University, einer der wichtigsten Journalistenschulen hier in den USA.
The greatest advantage is that you can actually tell stories that you couldn't tell before. I mean, in the past you couldn't interview 8 million people, but now you can basically ask questions or interrogate a data set in less than 1 minute.
Ja, und ich finde, damit fasst sie ganz gut zusammen, welche Möglichkeiten der Datenjournalismus uns Reportern bietet. Früher wäre es schlichtweg unmöglich gewesen, an bestimmte Informationen zu kommen und bestimmte Dinge zu entdecken, weil man dafür Millionen von Menschen hätte interviewen müssen. Und heute geht das dank der Daten innerhalb von Minuten, also zumindest wenn man weiß, wie man mit diesen Datenbergen umzugehen hat.
I would say that data is like a compass that guides you. It's a complement that of course do not replace the, you know, traditional standards of investigative journalism, but it empowers the way we do reporting and find stories.
Sie sagt, man kann sich die Daten quasi so vorstellen wie einen Kompass, der einem bei der Recherche leitet. Die traditionelle Form der Reporterarbeit bleibt weiter erhalten. Das heißt also weiter Akten beschaffen, das heißt sich mit Informanten treffen etc. pp. Aber Datenjournalismus hilft, innerhalb von den Datenbergen Abweichungen zu finden. Und diese Abweichungen können Investigativjournalisten dann dabei helfen, Geschichten zu finden, auf die sie sonst niemals gestoßen wären.
The future could be like expanding this setup mine and these tools to all the fields in journalism, not only investigative journalism, because actually working with data you can tell stories on any subject and it works for, you know, entertainment, culture, anything.
Also Janina Sanini sagt, dass Datenjournalismus in der Zukunft für alle Ressorts im Journalismus wichtig werden könnte, nicht nur im Investigativjournalismus, sondern auch in anderen Feldern, in der Kulturberichterstattung zum Beispiel.
Eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, ist, normalerweise bringt man Investigativjournalismus mit Printmedien oder mit Fernsehen zusammen. Spielt überhaupt auch in der Diskussion das Radio eine Rolle? Also, weil Radio ist ja, oder Audio, sehr flüchtig und wird auch nicht so gut gefunden, zum Beispiel im Netz, wie Texte und Bilder.
Ja, Radio spielt eine Rolle und wenn man sich hier so umhört, dann tatsächlich eine große. Ein Riesenerfolg aus dem letzten Jahr, den man auch in Deutschland ganz gut kennt, war der Podcast Serial. Das war eine 12-teilige Serie und darin hat eine Investigativreporterin hier in den USA einen Mordfall wieder aufgerollt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Serial ein Einzelfall ist oder ob es tatsächlich sowas wie ein Symptom ist für einen neuen investigativen Journalismus, der jetzt in Podcasts stattfindet. Und ich habe mich darüber mit Bob Saladay unterhalten. Bob Saladay ist leitender Redakteur bei der Rechercheinstitution Center for Investigative Reporting. Und als solcher ist er unter anderem verantwortlich für Reveal, ein Podcast, der sich ganz speziell investigativen Recherchen widmet.
In the US, 114 million people download podcasts. The success of Serial and just podcasting in general has taken off. There's a hunger for it.
Also laut Bob Saladay hat das Zeitalter der Podcasts gerade erst begonnen.
The only danger with investigative reporting and podcasting and radio is you worry about impact and how people are sharing and why they're sharing your story. So with Serial, with other things, people share the story because it's a great story they want to listen to. But the news value itself often, you know, when you're on the radio, can get lost.
Bob Saladay sagt, das Einzige, was ihm im Moment Kopfzerbrechen bereitet, ist die Frage, wie die Menschen investigative Audiogeschichten im Internet und auf Social Media posten und teilen. Und damit spielt er auf etwas an. Also hier in den USA gibt es so ein geflügeltes Wort unter Radiomachern und das heißt Radio doesn't go viral. Also Radiogeschichten werden einfach bei Weitem nicht so oft auf Facebook, Twitter und in anderen sozialen Netzwerken geteilt, wie Videos zum Beispiel oder auch Artikel. Und gleichzeitig ist es für investigativen Journalismus vor allem natürlich immer wichtiger, auch diese Plattformen zu erreichen, auf diesen Plattformen stattzufinden und so ein möglichst großes Publikum zu erreichen.
If you have a text story, it's very easy to pull something out of that and share it. But on radio, the only thing you can do is say, hey, listen to this 18-minute piece. So it's very, we are grappling with the, like, how do you have a real impact, change laws, get things fixed with podcasts and radio, because I think people still view it as entertainment and not news.
Das sei jetzt also die große Herausforderung im Moment, sagt Bob Saladay von Reveal beim Center for Investigative Reporting. Es geht darum, Wege zu finden, wie der Einfluss von Podcasts als Plattform für Investigativjournalismus noch größer werden kann. Und wenn man sich anschaut, wie unglaublich erfolgreich Podcasts, vor allem Serial, hier im letzten Jahr geworden sind, bin ich relativ zuversichtlich.
So zumindest Janosch Stelke. Er ist zurzeit in Philadelphia bei der IRE-Konferenz der Organisation Investigative Reporters and Editors. Vielen Dank für diesen zusammenfassenden Bericht und noch einen guten Verlauf.
Vielen Dank und viele Grüße nach Potsdam.